vorzustellen. Winfried hat uns ein bisschen vorgestellt. Wir sind fast alle da heute Morgen. Meine Stimme ist fast alle da. Aber bitte Susan, wenn ja, ich zu leise werde, dann meine Frau ist schon lange gewöhnt, mir ein Zeichen zu geben. Von Natur aus bin ich ein leiserer Sprecher. Und manchmal bin ich so tief in meinen Gedanken, ich denke nicht, dass ihr mich hört. Aber das ist eigentlich wichtig, wenn man predigt, oder? Wir sind seit 1993 hier in Deutschland, in Hildesheim. Unser ältester Sohn war zwei oder drei Monate alt, als wir hierher gezogen sind. Er studiert jetzt in Abilene, Texas, bei Abilene Christian University. Und er ist der Einzige, der nicht da ist. Lara, unser 10-Jährige, ist da. Aaron, unser 18-Jähriger Sohn, ist da. Und natürlich meine Frau. Ich fand das ganz schön. So viele Frauen haben meine Frau herzlich begrüßt und umarmt. Ich finde es auch irgendwie komisch. Ihr kennt euch von Bergkirchen sehr gut. Und wir Männer auch. Es gibt nur eine Möglichkeit im Jahr, wo wir alle zusammen sind. Und das ist im Moment ist in Berlin, wo wir dieses Jahr waren. Fand ich auch sehr schön. Mein Text für heute habt ihr schon gehört. Matthäus 20, Kapitel 20. Wenn du eine Bibel zufällig dabei hast oder eine Bibel in deinem schönen Smartphone, kannst du schon aufschlagen. Ich werde das nicht direkt lesen, das habt ihr schon gehört. Und der Titel heißt nicht, wie es da steht, die Kunst ist zweimal schauen, da kommen wir zurück. Es heißt aber so, das ist nicht fair. Wenn man Kinder hat, was hört man oft? Das ist nicht fair. Na, man kommt nicht weit davon. Man kommt nicht weg. Ich habe gelernt, durch die Jahre zu sagen, wer hat eigentlich gesagt, dass das Leben fair sein sollte? Müssen wir Eltern genau überlegen, eine Belohnung für unsere Kinder exakt wiegen? Sonst zieht ein Kind den Kürzeren und für den Rest seines Lebens darunter leiden muss. Ich glaube nicht. Eltern müssen schon das Kind gut kennen, was das Kind braucht. Aber für jedes Kind fair zu sein, ich glaube, ist nicht möglich. Ich habe einen Versuch gefunden, das habt ihr am Anfang gesehen. Das Fairness-Studium heißt es. Und der Mann erklärt gleich, was sie machen in dem Versuch, dass diese kleinen Affen, Cappuccino-Affen, mögen Gurken und Trauben. Und in dem Versuch wird die Frau erstmal Gurken geben zu den zwei Affen. Und dann ändert sie ihr Verhalten. Sie gibt ein Affen eine Gurke. Okay, fein. Und den anderen eine Traube. Und das ist das Lieblingsessen für diese Affen. Geht gleich los. Hoffentlich. Ich habe das nicht genug geschnitten. Da geht's los. Okay, da sind die zwei Affen, verschiedene Käfige. Und sie hat im Moment eine Gurke in der Hand. Nee, jetzt hat sie ihm einen Stein gegeben, muss der Affe ihr den Stein zurückgeben. Gurke, Gurke. Stein zurück, jetzt eine Traube. Die Affe sieht das, kriegt seinen Stein zurück, aber ein Stück Gurke. für die anderen. Stein. Diesmal testet er den Stein auf die Wand, klopft. Eine Gurke. Er probiert das gar nicht mehr. Er probiert das gar nicht mehr. Das ist gemein, ne? Wir sind nicht weit entfernt, ne? Findet ihr das auch so? In einem Artikel mit dem Titel "Is God Fair?" schrieb Professor Gerhard Sitzer Folgendes. Ah ja, warte mal. Da ging es. Was ihr unten liest, müsst ihr zuerst wissen. Er hat seine Frau, seine Tochter, seine Mutter bei einem Frontalzusammenstoß verloren. Der Autofahrer in dem anderen Auto war betrunken. Später in dem Artikel findet man heraus, bei dem Prozess gab es irgendwie nicht genug Beweise, um den Mann hinter Gitter zu bringen. Er wurde freigelassen. Nicht nur wurden die drei liebenden Leute aus seinem Leben genommen, sondern der Mann hat sozusagen, er wurde freigelassen. Aber gerade weil wir gewohnt sind, die Fäden in der Hand zu halten, sagte er, sind wir besonders verletzt und tief enttäuscht, wenn sie uns aus den Händen gleiten. Verlust entzieht die Kontrolle, Krebs verwüstet, Gewalt zerstört, Scheidung schmettert nieder. Arbeitslosigkeit frustriert und Tod wirft zu Boden, meist ohne Warnung. Plötzlich ist man gezwungen, den Grenzen der eigenen Fähigkeit direkt ins Auge zu schauen. Im letzten Kapitel von Matthäus Evangelium hat Petrus gefragt, für mich eine interessante Frage von Petrus. Er hat gesagt, was bekommen wir dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Er hat gerade mit diesem reichen Jüngling gesprochen. Herr, ich folge die Gebote. Und Jesus hat geantwortet, nicht direkt, aber eigentlich nicht alle folgst du. Und die Frage kommt heraus aus dieser Geschichte im 19. Kapitel, wo ist dein Schatz? Was ist für dich im Leben wertvoll? Und dann fragt Petrus, was bekommen wir? Wir haben dir nachgefolgt. Wir haben alles aufgegeben. Die Antwort von Jesus endet mit diesem Satz, was wir schon gehört haben, was schon vorgelesen war. Viele Erste werden Letzte sein und viele Erste Letzte. Jesus erzählt ein Gleichnis, das viel mehr mit Gott und seiner Gnade zu tun hat, als mit uns und was wir eigentlich bekommen. Und dann erzählt er dieses Gleichnis von dem Weinberg oder arbeite im Weinberg. Diese Geschichte, das könnt ihr nochmal lesen, wenn ihr wollt. Diese Geschichte hat jeder gut verstanden. Das war gang und gäbe damals. Diesen Rhythmus kannten sie sehr gut. Wenn ein Mann ein Arbeiter war, lebte man von Tag zu Tag. Tagelöhner standen von Morgengrauen an, auf, gehen zum Marktplatz. Sie haben gehofft, für einen Tag Arbeit angeheuert zu werden. Arbeit zu kommen, ein bisschen Geld zu verdienen. Die Arbeitszeit begann um 6 Uhr morgens und dauerte bis 6 Uhr abends. Und eigentlich war ein Denar gerecht. Es war ein Tageslohn, normaler Tageslohn. Dritte Stunde um 9, sechste Stunde um 12, neunte Stunde um 15 Uhr, elfte Stunde um 17 Uhr. So die letzten Arbeiter wurden um 17 Uhr genommen, eine Stunde gearbeitet und dann begann der Mann auszuzahlen, das Geld auszugeben. Natürlich mit dem Letzten zuerst. Und dann haben die Ersten, die den ganzen Tag gearbeitet haben, erwartet, okay, sie kriegen ein, wir kriegen mehr. Nein. Er wollte nur großzügig sein. Und so ist unser Gott. So ist Jesus. Im Reich Gottes sind die Dinge anders als im Leben. Gemeinschaft ist anders. Familie ist anders. Die Ehe sollte anders laufen. Und der Wert von Kindern und Frauen sollte anders sein im Reich Gottes, also im Vergleich mit der Gesellschaft. Ein Mann hat diese Worte geschrieben, Norman Huffman. Jesus hat mit Absicht und Weisheit die Zuhörer stückweise herangeführt, bis sie verstanden haben, dass wenn Gottes Großzügigkeit von einem Mann verkörpert sein sollte, dann wird dieser Mann völlig anders sein als irgendwelchen Mann, den sie jemals begegnet haben. Die Zuhörer in diesem Fall sind, ich denke, hauptsächlich die Jünger Jesu. Das sehen wir im 19. Kapitel, ab Vers, so ungefähr Vers 23. Es kann sein, dass es diese größere Gruppe von Nachfolger Jesu, nicht nur die 12, sondern eine größere Gruppe. Ich habe mich die Frage gestellt, was wollte Jesus den Jüngern sagen? Ihr wart die Ersten, aber es kommt anderen, die auch den gleichen Lohn bekommen. Sie werden auch das ewige Leben bekommen. Sie werden Jesus beim jüngsten Gericht helfen. Jetzt spricht er, oder hat er die 12 angesprochen, die 12 Stämme richten. Aber im Moment ist das eigentlich nicht wichtig. Petrus, was du bekommen wirst. Der Punkt ist, der Weingärtner hat das Vorrecht, seine Großzügigkeit auf alle auszuweiten. Paulus hat ähnliche Worte oder zitierte ähnliche Worte in Römer 9, Vers 15. Er sagte zu Mose, ich schenke mein Erbarmen dem, über den ich mich erbarmen will und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Was wir immer wieder in Gottes Wort sehen, ist, dass Gott schenkt sein Erbarmen, wem er will. Sind wir neidisch, weil Gott so großzügig ist? Die Letzten werden die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Meine MacArthur Studienbibel hat diese Worte gesagt. Muss man aufpassen manchmal, was MacArthur sagt, aber in diesem Fall fand ich das sehr gut. Am Ende sind alle gleich. Gleichgültig, wie lange der einzelne Arbeiter gearbeitet hatte, erhielt jeder einen vollen Tageslohn. Ebenso wird der Verbrecher am Kreuz den vollen Segen des Himmels genießen, und zwar zusammen mit denen, die ihr ganzes Leben Christus gedient haben. So ist die Gnade Gottes. Jesus wiederholt seinen Spruch am Ende. Viele Ersten werden Letzte sein, viele Erste Letzte. Und dann ziehen sie nach Jerusalem hinauf. Und dann kündigt Jesus seinen Tod an. Das ist das dritte Mal, dass Jesus seinen Tod angekündigt hat. Ah, ich hatte das doch da. Aber dieses Mal, in Vers 19, gibt Matthäus uns zum ersten Mal zusätzliche Einzelheiten. Und sie werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Zum ersten Mal erwähnt Jesus die Art und Weise, wie er gekreuzigt wird, wie er sterben wird. Und wer eine Rolle spielen wird? Die Heiden. Noch ein Beweis, ne? Seine Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist ein Beweis, dass er Messias war, der Messias ist. Und Jesus war bereit, nach Jerusalem zu gehen, trotz seines Wissens, trotz dass er gewusst hat, was dort passieren wird. Er hat es nicht zufällig getan. Das dürfen wir nicht einfach schnell rüberlesen, vorbeilesen und vergessen, was er schon gesagt hat. Er ist wahrlich der leidende Diener, gehorsam bis zum Tod. Das kommt aus Jesaja 53. Ein lebendiges Beispiel, was er meint, wenn er sagte, die Ersten werden die Letzte sein, die Letzten die Ersten. Manchmal ist es mir komisch, was direkt danach passiert ist. Die Mütter von Jakobus und Johannes kommen zu Jesus in Vers 20. Warfen sich vor ihm nieder und baten um einen Gefallen. Entweder haben sie die Botschaft nicht wahrgenommen oder nicht ganz verstanden mit diesem Ersten und Letzten und Letzten und Ersten sein. Sie haben aber verstanden, dass die junge Jesu mit ihm die 12 Stämme richten werden. Und jetzt gehen sie nach Jerusalem. Ja, sieht gut aus. Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer von den zu deiner Rechten, der andere zu linken Jesu sitzen sollen, in deinem Reich. Oh, meine liebe Frau, hat Jesus wahrscheinlich gedacht, wisst ihr nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den bitteren Becher austrinken, den ich trinken werde? Ja, das können wir, haben sie geantwortet. Sie haben es immer noch nicht verstanden, worum es ging. Werden sie später. In einer wunderbaren Art und Weise. Immer noch ist dieser Gedanke sehr stark in ihren Köpfen. Was werden wir bekommen? Werden wir dafür belohnt? Und da sagt Jesus in Vers 23, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als sie Zenes hörten, wurden sie unwillig um die beiden Brüder. Ich glaube neidisch, dass sie das nicht zuerst daran gedacht haben, zu fragen. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken, dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht mehr nur, die Ersten werden Letzten, Letzten, Ersten, sondern wer groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Was denkt ihr, was haben die Jünger in dem Augenblick gedacht? Wow, Jesus. Das geht aber in eine falsche Richtung. Jetzt redest du über Dienen und Knecht zu sein in deinem Reich. Und er betont, dass er nicht nach Jerusalem geht, um Party zu feiern, sondern um zu leiden und zu sterben. Und das als Messias und König. Die Jünger kämpften zu dieser Zeit, ihre Weltanschauung zu ändern, Jesus Weltanschauung zu verstehen, sein Reich zu verstehen. Wer war schon da diese Woche, wo die Jünger jetzt sind? Ich. Du auch? Ich kämpfe manchmal, sein Reich zu verstehen. Da sind wir mittendrin mit unseren Plänen. Wir wissen nicht, ab 2015, wo wir sein werden. Nee, 2016. Naja, egal. 15. 2015. Und wir legen auch unser Fell vor Gott. Eine Möglichkeit ist, in Hildesheim zu bleiben, Gott dienen und anderen Gemeinden auch zu dienen. Hoffentlich nicht zu weit weg. Andere Möglichkeiten, tja, zurück in den Staaten zu ziehen, Arbeit dort zu finden. Und manchmal verstehe ich Gottes Wege nicht. Im Moment ist es ziemlich leise in meinem Leben. Ich habe bis jetzt keine Stimme gehört. Kein Schubsen gespürt. Für Jesus heißt es nicht Prestige, Ehre, Reichtum, sondern dienen. Und warum musste das Wort Knecht benutzen? Sklave. Wie hat das geklungen in den Ohren von den Jüngern damals? Nicht nur Diener, das war niedrig genug, aber Sklave? Sterben, leiden. Und dann dazu kommt die Sache mit der Belohnung. Das haben sie noch nicht verstanden. Gott ist nicht fair. Gott ist gnädig. Es geht um eine unerhörte, skandalöse Gnade. Und immer wieder, wenn ich diese Gnade begegne, bin ich schockiert. Persönlich. Und ich lerne das zu lieben, in dieser Art und Weise schockiert zu sein, wie gnädig mein Gott ist. Noch ein Zitat von Hans Theodor Goebel. In dem Gleichnis fragt der Gutsherr: Ist dein Auge schlecht, weil ich gut bin? Eine ungewöhnliche Frage ist das im Zusammenhang von Tarifauseinandersetzungen. Diese Frage soll nicht nur das Verhalten des Weinbergsbesitzers erklären. Diese Frage lässt den Protestler auch in sein eigenes Herz sehen. Siehst du neidisch drein, weil ich gut bin? Eben das Herz der Protestierenden will der Gutsherr gewinnen. Er will ihr Verständnis für seine Güte mit den Letzten gewinnen. Er will die Protestierenden frei machen von ihrem Vergleichen, frei machen von den Gedanken, sie seien zu kurz gekommen. Er will sie frei machen zur Freude über seine Güte. Freust du dich über seine Gottes Gnade? Lässt du das tief in deinem Herz hineinsinken? Erlebst du das täglich? Oder oft in der Woche. diese Art von Dankbarkeit. Gott ist gnädig, gerecht und großzügig. Wie spielt das aus in deinem Leben, in deinem Herzen? Warum tust du, was du tust? Warum bist du hier? Sonntagmorgen. Naja, die Spiele gestern Abend waren spät. Ich habe das als erstes Spiel gesehen, aber das spätere Spiel nicht. Das war mir zu spät. Aber wenn du lang aufbleibst, was möchte man gern sonntagmorgens tun? Pinnen, ne? Ausschlafen. Manchmal würde ich auch lieber joggen gehen mit meinen Freunden, die sonntags um 11 in eine schöne Gruppe, wo ich viele kenne, joggen. Ich möchte auch dabei sein. Warum bist du hier? Um belohnt zu werden? Oder aus Dankbarkeit, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir singen, zusammen singen wollen, unser Gott loben und preisen wollen, Gemeinschaft genießen. Wir haben eine neue Familie in unserer Gemeinde in Hillesheim und ich habe das nie so stark bemerkt, bis er zu mir einen Sonntag gekommen ist und sagte, Kyle, ich habe ein Problem. Du benutzt das Wort Beziehung zu viel. Wie meinst du das? Ja, ich will keine Beziehung mit Gott haben. Ich habe eine Beziehung zu meiner Frau. Aber ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Ich bin nicht so 100% mit ihm einverstanden, aber ich verstehe seinen Punkt. Gemeinschaft geht viel tiefer als manchmal das Wort Beziehung. Zumindest in seinen Augen. Ich sehe Beziehungen im geistlichen Sinn sehr tief auch. Kann man das auch so sehen. Gott verspricht uns etwas, wenn wir ihn in unserem Leben einlassen. Mag sein, dass es nicht Reichtum ist. Macht. Oder sogar Sicherheit. Das, was Jesus uns verspricht, ist ein Zuhause, eine Familie und eine Hoffnung, die untastbar ist. Ich möchte uns, und ich spreche mich auch an, anspornen, eine geistliche Übung zu praktizieren. Manche nennen das die Kunst des zweimal Schauens. Das kommt von Miroslav Wolf, ein Kroat, glaube ich, oder Serbe, hab vergessen, der das auch miterlebt hat in dem Krieg in Jugoslawien damals. In meiner Meinung nach ist er zu weit gegangen, um alle zu akzeptieren, egal wie sie denken, glauben. Aber ich mag es lieber, wie Jesus diese Sache beschrieben hat, in Lukas 10, 23. Und er wandte sich zu seinen Jüngern. Nee, das habe ich nicht. Lukas 10, 23. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Dieser ganzen Prozess, die Jesus seinen Jüngern mitgenommen hat. Sein Ziel war, dass sie sein Reich verstehen, seine Welt verstehen. Und sie haben das stückweise mal auch nicht verstanden. Aber glückselig seid ihr, wenn ihr das wirklich versteht, was meine Welt ist, wie meine Welt ist, wie es aussieht, wie man darin lebt, in meinem Reich. Nachdem Jesus das gesagt hat, folgt dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, wo ein Samariter der Gute war und nicht ein Jude. schockieren. Und die Geschichte von Maria Martha, wo Maria erkannt hat, was wichtig ist und zu Füßen Jesu gesessen hat und ihm zugehört hat. Sie hat das Bessere gewählt, hat er gesagt. Früher habe ich gedacht, dass Jesus das, was sie erlebt haben, gemeint hat. Was ihr seht, glückselig seid ihr, die sehen, was ihr seht. Die Einzelheiten von den Heilungen, von den Gesprächen. Jetzt verstehe ich, dass er den Unterschied meinte zwischen dem irdischen Leben und seinem Reich. Was bedeutet die Kunst des zweimaligen Schauens? Es bedeutet, dass wir schauen uns an und andere Menschen, Situationen an zweimal. Das erste Mal sehen wir uns, den Menschen, die Situation an mit all unseren Vorwürfen, Vermutungen, Unterstellungen, einfach wie wir manchmal sind. Mit unseren kritischen Augen. Aber dann schauen wir diese Person, diese Situation, uns selber nochmal an, um eine andere Frage zu stellen. Was weiß ich nicht, das erklärt, warum er sowas tut oder sagen würde. Vielleicht auch Jesus zu fragen, Herr, was tust du gerade? Wie willst du jetzt in mir wirken, durch mich wirken? Alle haben das vielleicht gehabt vor einigen Jahren. Unsere Jungs hatten diese Bände, sagt man. WWJD heißt es auf Englisch. Ich glaube, sie haben es so gelassen. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Manche mögen das. Manche waren ein bisschen negativ eingestimmt dagegen. Einer hat vorgeschlagen, vielleicht wäre es lieber zu beten, Herr, möge du in mir sein. Wieder zu erkennen, dass Jesus aktiv und gegenwärtig ist in uns, in unserem Leben. Er bietet uns seinen Geist, den Geist an und will in uns agieren. Er will etwas in uns bewirken. Und sein Plan ist, dass das von uns hinaus in die Welt geht. Jetzt zurück zu dem Herrn Sitzer. Warum ich scheint nicht die richtige Frage zu sein, sondern warum nicht ich trifft den Punkt. Das übrigens hat Susans Mutter vor 23, 24 Jahren auch gesagt. Sie ist mit 50 an Krebs gestorben. Und jemand hat das mal gefragt. Fragst du manchmal Gott, warum? Nee. Ich frage, warum nicht ich? Bin ich besonderer als andere Menschen, die mit Krebs leiden und sterben? Nee. Ich bin auch ein Mensch. Ein geretteter Mensch. Ich weiß, wo ich hingehe. Warum nicht ich, trifft den Punkt, wenn im Blickfeld bleibt, wie die meisten Menschen leben. Mein Leid war nichts Besonderes. Ich gehörte nur plötzlich zu den großen weltweiten Gruppe von Menschen, die Leid erfahren. Und das begriff ich bald nach dem Unfall. Ist es realistisch, ein Leben ohne Enttäuschungen und Probleme zu erwarten, frei von Verlusten und Schmerzen? Schon allein diese Forderung ans Leben zu stellen, scheint mir nicht nur unrealistisch, sondern auch arrogant. Wenn ich irgendetwas in den letzten 3 Jahren gelernt habe, dann das, ich mich nach der Gnade Gottes sehne und sie brauche. Ich fühle mich nicht mehr unter Druck, Gott zu beeindrucken oder ihm etwas zu beweisen, obgleich ich ihm mit ganzem Herzen und ganzer Kraft dienen will. Mein Leben ist voller Erfüllung, selbst wenn ich weiterhin den Schmerz über den Verlust fühle. Gnade hat mich verwandelt. Langsam habe ich gelernt, welcher Platz Gott gehört und habe ihm den Weg freigemacht, über diesen Raum die Kontrolle zu übernehmen. Ich habe ihm das Zentrum des Lebens überlassen und ihn nicht an den Rand verbannt. Also, Gott möge uns diese menschliche Fairness ersparen. Starke Worte von einem Mann, der viel verloren hat, aber noch mehr gewonnen hat. Viel mehr. Jesus ist gerade in Jericho, im 20. Kapitel. Vielleicht deswegen haben die Jünger an Macht, Eroberung, Privilegien gedacht. Aber Jesus hat die Weichen gestellt. Und seine Jünger folgen ihm nach. Noch nicht verstehen sie, was auf sie zukommt. Bald werden sie aber verstehen. Bald werden sie das ganze Bild betrachten. Und ihre Entscheidung ist auch heutzutage unsere Entscheidung. Trotzdem, was ich alle sehe in dieser Welt, was ich erlebe, folge ich Jesus nach. Paulus drückte es so aus. 2. Korinther 3, Achsen. Deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das alles bewirkt der Geist des Herrn. Lass uns zusammen beten. Herr, ich erstaune immer wieder, was du mit uns vorhast. Ich danke dir, dass du ein Zuhause vorbereitet hast für jede von uns. Dass wir uns darauf freuen können. Aber du hast einen Plan jetzt für uns in diesem Leben. In deinem Reich zu leben und auch aus deiner Kraft dir zu dienen. Aber Jesus, interessanterweise, hat dir nicht erwähnt, sondern einander dienen, als er das gesagt hat. Und da kommt die Herausforderung, wie wir einander dienen können. Weil etwas kommt immer im Wege, dazwischen, hindert uns, wirklich einander zu dienen, zu lieben, zu schätzen. Vater, zeigt uns, was das ist. Räumt das, diese Sache aus dem Weg. Mach es uns bewusst, sodass wir frei werden können, befreit sind, dir zu dienen in deinem Reich. Und dass diese Freiheit, so wie heute, was Regen bringt, frische Luft, dass wir durchatmen können. Mit diesem Bewusstsein, dass du in uns bist und durch uns wirkst. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für diesen Geschwister hier in Hamburg und bete um deinen Segen für sie und auch für uns in Hildesheim. In Jesus beten wir. Amen. Amen. Vielen Dank.